hier bei Funk müssen ja alle Formate einmal pro Halbjahr durch die sogenannte Review, also da wird dann genau gecheckt, wie lief es denn so im letzten halben Jahr. Und dabei wird dann eben auch entschieden, ob ein Format verlängert wird oder ob sich was Größeres ändern muss oder so. Und ja, was sollen wir sagen? Wir sind mindestens für 6 weitere Monate hier am Start.
Und ja, genau, bei dieser Review, da reden wir halt auch immer drüber, was so gut läuft und wo wir noch ein bisschen was verbessern können. Und ein paar Sachen, über die wir gesprochen haben, wollen wir jetzt direkt diese Folge auch mal angehen. Also wenn euch was auffällt, dann sagt uns das gerne, wie ihr das findet. Und auch wenn euch nichts auffällt, schreibt uns gerne, was ihr an dem Podcast generell mögt oder was wir auch einfach niemals ändern dürfen.
Ja, oder wo wir vielleicht nochmal ran müssen und was ändern sollten. Eine Sache ändert sich aber nie. Wir reden hier über die wichtigsten Themen der Woche, fragen ExpertInnen, Betroffene und spannende Menschen und versuchen euch damit einen guten Überblick mit Einordnung über die aktuelle Nachrichtensituation zu geben. Aus der Funkzentrale in Mainz, das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
Und ich bin Berit Ström. Diese Woche sprechen wir unter anderem mit jemandem von der letzten Generation, weil die nämlich angekündigt haben, dass sie nicht mehr weiter kleben wollen. Wir lassen uns von einem Arzt erklären, wie schädlich E-Vapes eigentlich wirklich sind. Und wir fragen einen Tarifexperten, ob 2024 eigentlich das Jahr der Streiks werden könnte.
Sieht ja auf jeden Fall so aus, ne? Der Januar war ja so streikreich und auch diese Woche, das ist ja ganz verrückt. Damit starten wir auf jeden Fall in die Folge rein und diesmal wollen wir nicht gucken, was am meisten gegoogelt wurde, weil das war so eine der Sachen, über die wir geredet haben. Die Google-Suchen sind ja tatsächlich manchmal so ein bisschen unaussagekräftig. Man googelt ja nicht alles, was wichtig ist und ehrlicherweise so richtig zuverlässig ist es auch nicht, weil die Zahlen von Google relativ stark schwanken, je nachdem, wann man reinschaut. Und am allermeisten werden eh immer die Fußballergebnisse gegoogelt. Und die Leute, die das interessiert, werden wahrscheinlich am Ende der Woche mitgekriegt haben, wer am letzten Wochenende gewonnen hat. Deswegen haben wir gedacht, wir müssen mal was anderes ausprobieren.
Ja, weil das Ziel von dieser Kategorie ist ja eigentlich, dass wir am Anfang einfach ganz kurz mit so halbwegs objektiven Kriterien zeigen wollen, was die Leute in der Woche am meisten bewegt hat. Ja, und deshalb haben wir uns jetzt einfach eine Alternative überlegt, nämlich die Instagram-Posts von der Tagesschau, die am meisten diskutiert wurden. Also die einfach ganz, ganz viele Kommentare hatten oder die meisten Kommentare hatten. Wir haben hier das in den letzten Wochen auch immer schon mal überprüft und das waren tatsächlich meistens auch die spannenderen und relevanteren Themen als die, die gegoogelt wurden. Deswegen probieren wir das jetzt hier mal aus. Es geht immer um die Posts seit dem letzten Samstag. Und wenn ihr eine Meinung zu dieser neuen Kategorie habt, schreibt uns die auch gerne per Mail, per Insta oder bei Spotify in die Antwortbox. Und dann ist das jetzt die Premiere. Wir starten rein. Die 2 Posts mit den meisten Kommentaren, also über 3000 jeweils, waren beide zum Thema Demos, so wie die ganzen letzten Wochen eigentlich. Das haben wir auch bei Funk auf dem Insta-Account auch mitbekommen.
Auch geliked und so, ne? Also ja. Das waren wirklich die mit Abstand größten Themen, die es so in diesen Nachrichtenseiten gab.
Ja, weil das jetzt einfach die 3. Woche in Folge war, an dem in ganz Deutschland gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen wurde. Allein in Düsseldorf waren es laut Polizei 100.000 Leute, in Hamburg 60.000 Leute und in Hamburg damit dann sogar auch mehr als an dem Wochenende davor.
Genau, eine Frage, die man in den Kommentaren immer wieder liest, ist die Frage, was bringen diese Demos eigentlich? Die AfD hat ja trotzdem viel Zustimmung. Und über diese Frage habe ich ehrlicherweise in meinem Freundeskreis in den letzten Wochen auch immer wieder diskutiert. Einerseits, klar, richtige Nazis oder so werden jetzt wohl kaum aufhören, rechtsextreme Parteien zu wählen, weil ein paar hunderttausend Leute auf die Straße gehen. Und die AfD spielt die Demos natürlich voll runter und sagt, die Zahlen werden übertrieben oder die Bilder sind von KIs oder die Leute werden für die Demos bezahlt oder so, was natürlich alles offensichtlich falsch ist, aber da wird ja schon ganz viel relativiert und so. Aber es gibt tatsächlich Forschung dazu, dass solche Proteste was bringen. Aus allen möglichen europäischen Ländern, wo es eben ähnliche Proteste in den letzten Jahren und Jahrzehnten gab, gibt es eben so alle möglichen Studien. Und da konnte man dann eben rausfinden, dass es tatsächlich messbar was am Wahlergebnis ändern kann. Und auch in Deutschland sieht man jetzt so in den Sonntagsfragen von zum Beispiel Forsa oder Insa schon, dass die AfD-Werte leicht sinken. Aktuell sind es so um die 1-2%. Die MeinungsforscherInnen gehen davon aus, dass das auch mit den Protesten zu tun haben könnte. Wobei man auch sagen muss, das bewegt sich aktuell noch in den normalen statistischen Schwankungen von solchen Umfragen. Also es ist noch kein richtiger Gamechanger oder so. Aber man merkt, glaube ich, schon, wie stark diese Demos einfach einen Einfluss schon auf die öffentliche Debatte haben, wie viel darüber geredet wird, wie viele Nachrichtensendungen mit diesen Meldungen anfangen. Jetzt haben sich auch Promis zu Wort gemeldet, die sagen, wir dürfen Rechtsextremismus keine Chance geben, unter anderem so Helene Fischer und so, also wirklich große Namen. Und ich glaube, allein sowas kann so einen echten Effekt dann auslösen.
Ja, und sie sind halt zumindest schon mal nicht mehr geworden. Das hätte ja sonst auch sein können, ne? Ich glaube, was man aber auch noch ganz kurz sagen muss, weil sonst vielleicht ein bisschen Verwirrung entsteht, weil diese Woche auch immer wieder Meldungen dazu kamen, dass seit der Korrektivrecherche auch die AfD mehr Parteieintritte hat. Das ist natürlich parallel möglich. Also nur weil mehr Leute einer Partei eintreten, heißt es aber ja nicht gleichzeitig, dass auch die Zustimmung in der Gesamtbevölkerung dazu wächst oder sinkt. Und man muss auch sagen, dass auch andere Parteien gerade einen starken Zuwachs haben. Und ein Stück weit ist es im Januar auch irgendwo normal. Aber es ist wohl auch einfach so, dass sich gerade durch diese ganzen Debatten, die stattfinden, einfach die Leute politisieren und das Gefühl haben, irgendwas tun zu wollen, egal in welche Richtung. Wir machen mal weiter mit den nächsten Posts und da bleiben wir auch weiter noch beim Thema AfD. In Thüringen gab es nämlich eine Kommunalwahl, die ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Bei der Stichwahl im Saale-Orla-Kreis ist nämlich ein CDU-Kandidat gegen einen AfD-Mann angetreten und vorher sah es so aus, als könnte die AfD gewinnen und vielleicht sogar den Landrat stellen. In der ersten Wahl, also vor der Stichwahl, hatte sie nämlich die meisten Stimmen. Es haben aber dann mehrere Parteien von FDP bis Linke aufgerufen, den CDU-Mann Christian Herrgott zu wählen. Und tatsächlich hat der dann auch gewonnen. Das heißt, es gibt keinen weiteren AfD-Landrat.
Manche loben da jetzt die Zivilgesellschaft, die ja zusammengehalten habe im Kampf gegen den Kandidaten der AfD. Das Ganze wird aber auch kritisch bewertet. Der CDU-Politiker Herrgott vertritt nämlich selbst ziemlich rechte Meinungen. Er will zum Beispiel weniger MigrantInnen und eine Arbeitspflicht für MigrantInnen. Und dass zum Beispiel die Linke jemanden supportet, der wirklich gar nichts mit ihren Positionen zu tun hat, ist vielleicht auch schwierig für die Demokratie. Aber wie gesagt, das wird ganz unterschiedlich bewertet.
Ja, und passend dazu hat auch noch ein Zitat ganz viele Kommentare bei der Tagesschau gesammelt, und zwar von dem Soziologen Matthias Quent. Und das geht auch nochmal darum, wie die AfD jetzt mit diesen Demos und generell mit der Debatte umgeht. Über das ganze AfD-Thema sprechen wir aber auch später im Podcast nochmal ausführlicher.
Ja, man sieht schon an diesen Posts, wie viel das Leute offensichtlich bewegt, weil außerdem wurde auch noch ein Reel, also ein kurzes Video, ganz viel kommentiert und hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Ich habe es auch in ganz vielen Insta-Stories gesehen, nämlich ein Video von der Holocaust-Überlebenden Margot Friedlander, die nämlich darüber spricht, wie sie gerade auf die aktuelle Situation guckt.
Ja, es macht mich sehr, sehr traurig, die ganze Geschichte. Ich hätte es nie gedacht, dass es wieder so kommen würde. Denn so hat es ja damals auch angefangen.
Also, das Thema AfD bzw. rechte Politik ist gerade wirklich einfach ganz klar im Fokus der Aufmerksamkeit. Es gibt aber einen einzigen Post diese Woche, der es geschafft hat, der nichts damit zu tun hat. Und zwar geht es um das Thema Kreuzfahrten, weil nämlich die Icon of the Seas in See gestochen ist. Das ist das weltweit größte Kreuzfahrtschiff. Das Ding ist einfach 365 Meter lang und hat neben sehr vielen anderen Sachen an Bord zum Beispiel auch einen 17 Meter hohen Wasserfall. Und Kreuzfahrten, die sind ja allgemein nicht besonders umweltfreundlich. Die Icon of the Seas wird deshalb mit LNG, Flüssiggas, betrieben. Das reduziert zwar die CO2-Emissionen, aber setzt halt dafür dann stattdessen Methan frei, was ja eigentlich sogar noch schlimmer ist als Treibhausgas. Und es gab einen Kommentar darunter, den ich ganz lustig fand, und da hat nämlich jemand geschrieben, das Ding sieht aus wie eine mit Menschen gefüllte Lasagne aus Plastik. Und ich glaube, ich kann jetzt nie wieder nicht an Lasagne denken, wenn ich Kreuzfahrtschiffe sehe, weil das, finde ich, macht total viel Sinn.
So, das war es mit diesem kleinen Experiment, mit den Posts, die am meisten diskutiert wurden. Wie gesagt, schreibt uns, wie ihr das findet. Ich glaube, in anderen Wochen gibt es da auch mehr Durchmischung und wir wollen natürlich auch nicht nur über das reden, über das eh schon alle geredet haben, sondern wir machen auch noch eine redaktionelle Auswahl, wie es so schön heißt. Die nimmt natürlich den Hauptteil des Podcasts ein und das machen wir jetzt. Wie immer schauen wir auf die Themen, die sonst noch wichtig waren und die wir für sehr relevant halten und ein bisschen Einordnung geben wollen.
Wir bleiben zum Anfang direkt weiter beim Thema AfD und Korrektivrecherche, weil es gerade einfach, wie gesagt, super präsent ist und wir das alles so in einem Rutsch so ein bisschen hintereinander abhandeln wollen. Also die Demos, die gehen ja jetzt schon in die dritte Woche, seit die Korrektivrecherche rausgekommen ist, zu den geheimen Abschiebungsplänen von AfD und Werteunionsmitgliedern, Identitären und Rechtsextremen, und das Ganze hat immer noch Auswirkungen.
Genau, einmal ging es diese Woche nochmal um Martin Sellner. Das ist ja dieser Österreicher und führender Kopf von der rechtsextremen Identitären Bewegung. Und er war eben einer von denen, die laut Korrektivrecherche bei dem Geheimtreffen in Brandenburg diese Abschiebepläne für quasi alle Menschen in Deutschland, die aus dem Ausland kommen oder Migrationsgeschichte haben, vorgestellt haben soll. Diese Woche kam dann die Nachricht rein, dass er abgeschoben werden könnte, falls er das nächste Mal von Österreich nach Deutschland einreisen will. Die Polizei hat ihn nämlich zur Fahndung ausgeschrieben, weil Gefahr von ihm ausgehen würde. Wenn er also an der Grenze von BeamtInnen kontrolliert wird, könnte ihm die Einreise verweigert werden. Das war so die Meldung. Und Martin Sellner hat das direkt mal getestet, im Livestream natürlich. Und er hat es wohl geschafft. Also nach einer halben Stunde Befragung durfte er über die Grenze nach Deutschland gehen. Laut Polizei, weil er nur einen Kaffee trinken wollte und keine gefährlichen Sachen vorhatte. Er hat aber auch schon auf Telegram angekündigt, dass er in 1-2 Wochen nochmal versuchen wolle. Dann aber mit einem explizit politischen Ziel, also zum Beispiel einer Demo oder so. Es könnte sein, dass er dann nicht einreisen darf. Und ich finde diese Meldung so ein bisschen strange, weil ich habe irgendwo gelesen, dass das ja quasi so die UNO-Reverse-Card des Rechtsstaats war. Also Sellner will Leute aus Deutschland vertreiben und sorgt damit aber dafür, dass er selbst nicht mehr einreisen kann. Ich hoffe jetzt aber wirklich sehr, dass er das am Ende nicht doch für sich nutzen kann, wenn er durch solche Aktionen Aufmerksamkeit kriegt, wenn er eben ja zum Kaffeetrinken über die Grenze fährt oder so. Also dass das dann so eine Bullshit-Nummer wird irgendwie, die identitären Bewegungen für sich nutzen können.
Ja, ich glaube, das Problem ist, dass das relativ früh schon angekündigt wurde und parallel dazu aber noch gar nicht alle rechtlichen Sachen geklärt waren. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie günstig das war. Natürlich nutzt er das für seine eigenen PR-Zwecke. Wir schauen mal, wie es in 2 Wochen aussieht, wenn er für eine Demo rüberkommen will.
Das kann man ja auch so gut ausschlachten. Das ist ja auch gerade die Angst immer bei diesen Parteiverbotsdiskussionen, dass wenn man das anfängt und dann geht es aber nicht durch und das Verfassungsgericht sagt eben, nee, können wir nicht verbieten, weil Grund 1, 2, 3, dann kann die AfD das natürlich super gut ausschlachten. Darüber habt ihr ja letzte Woche auch sehr ausführlich geredet.
Ja, die AfD selbst, die distanziert sich ja von dem Treffen und betont, dass die Mitglieder dort als Privatpersonen teilgenommen hätten. Also bisher wusste man von 4 Leuten aus AfD-Kreisen, die da teilgenommen haben. Das war einmal ein Kreisvorsitzender, ein Landesabgeordneter und eine Bundesabgeordnete. Und dann noch dieser Roland Hartwig, das ist dieser persönliche Mitarbeiter von Alice Weidel gewesen, von dem hat sie sich aber inzwischen getrennt. Also diese 4, die kannte man schon. Jetzt ist aber rausgekommen, dass die AfD noch involvierter in das Treffen war als vorher angenommen. WDR, NDR und SZ haben nämlich zusammen recherchiert und es gibt wohl noch einen Teilnehmer aus Weidels Umfeld. Und zwar heißt der Arne Friedrich Möhrig und das ist der Sohn von Gernot Möhrig. Also von einem von den beiden Veranstaltern, das ist dieser Zahnarzt aus Düsseldorf, von dem man vielleicht schon mal gehört hat. Und dieser Arne Friedrich, also sein Sohn, der soll nicht nur anwesend gewesen sein, sondern auch von der AfD Geld bekommen haben, und zwar aus dem persönlichen Budget von Alice Weidel. Er soll nämlich seit 2022 für den AfD-Bundesvorstand der Social-Media-Beauftragte quasi gewesen sein. Und auf dem Treffen soll er nämlich auch einen Vortrag dazu gehalten haben zum Thema Social Media, also die Gründung einer neurechten Social-Media-Agentur. Weidel, Möhrig, Hartwig und auch die AfD selbst haben sich zu diesem ganzen Thema bisher nicht geäußert. Aber Alice Weidel hat in der Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch nochmal korrektiv und diese ganzen Recherchen als Hilfsstasi von der Bundesregierung bezeichnet. Also die Recherchen, die seien unglaubliche Lügen, Verleumdung und übelste Nachrede, hat sie da nochmal gesagt.
Und wurde dafür auch ganz viel kritisiert, weil diese Rede wirklich selber sehr viele Lügen und Falschaussagen beinhaltet hat. Ja, es sieht so aus, als wäre die Strategie von der AfD jetzt, die Realität zu verdrehen. Dazu gibt es auch einen ganz spannenden Artikel in der FAZ. Da wird die Strategie nämlich als Skandalumkehr bezeichnet. Ich glaube, man könnte auch Gaslighting dazu sagen.
Ja, die AfD-Erzählung ist nämlich jetzt eine ganz interessante. Und zwar, das Ganze, das sei nur ein Medienskandal, der eigentlich ein ganz anderes Ziel hätte. Vorher haben ja die Bürgerinnen und Bürger auf den Bauerndemos ganz viel demonstriert. Die haben wir alle so ein bisschen vergessen, glaube ich, durch die ganzen anderen Demos, die dann dazu kamen. Und damals, da ging es ja schon sehr viel auch um die Ampelregierung, gegen die da demonstriert wurde. Und laut AfD war die Strategie jetzt, dass die Korrektivrecherche eigentlich nur deshalb sozusagen ausgegraben wurde, um genau davon abzulenken, dass Leute nämlich eigentlich gegen die Ampelregierung und deren Politik demonstrieren. Und die sogenannten staatstreuen Medien hätten das dann alles überhaupt erst zum Skandal gemacht, mit dem Ziel, von der Ampelpolitik und den Bauernprotesten abzulenken und stattdessen das Ganze dann gegen die Opposition, also die AfD, zu richten. Dazu haben sie auch einen Facebook-Post gemacht, in dem die ganze Geschichte nochmal genauso erzählt wird. Also das haben wir uns jetzt nicht, das ist jetzt nicht interpretiert, sondern das gibt es genau so runtergeschrieben.
Ich finde es so den Wahnsinn, weil ich meine, wir beschäftigen uns hier sehr viel mit Nachrichten aus den Mainstream- und staatstreuen Medien, wie sie das dann nennen. Und ich war, also Allein im letzten Jahr wurde quasi in jedem Medium die Ampel so hart kritisiert, dass man dieses Gefühl hat, dass die staatstreu sind und von der Kritik gegen die Ampelpolitik ablenken wollen. Das finde ich schon richtig absurd dafür, dass wirklich die Kritik, glaube ich, das lauteste ist, was diese Medien die ganze Zeit machen. Ja, in dem Artikel von der FAZ wird aber dann auch noch eine Extremismusforscherin zitiert, die erklärt, diese Desinformationen würden deshalb so gut funktionieren, weil das Weltbild der AfD-AnhängerInnen durch diese riesigen Demos ansonsten bröckeln würde. Weil das Weltbild eben daraus besteht, dass sie die geheime Mehrheit sind. Und dann würden sie umso lieber an diese Erzählungen glauben, egal wie wahr sie sind. Sonst müssten sie ja nämlich dieses Selbstbild in Frage stellen. Und einfach, weil alles so mega emotional aufgeladen ist, verbreiten sich diese Desinformationen also umso schneller. Und das ist natürlich ultra gefährlich im aktuellen Klima, wenn man sich da immer weiter von Fakten absondert.
Ja, kognitive Dissonanz wird da auch immer als Begriff genannt. Das kenne ich noch aus meinem Kommunikationswissenschaftsstudio. Das finde ich mal ganz interessant, wenn so Sachen passieren, die nicht zu dem passen, was man selbst glaubt, was die Wahrheit ist. Und dann passieren spannende Prozesse mit den Menschen.
Generell, das Gehirn baut, glaube ich, alles dahin, dass das Weltbild oder auch das Selbstbild, was man von sich selbst hat und so, dass das immer stimmt. Und das sieht man bei solchen Sachen, das sieht man, glaube ich, aber auch bei ganz persönlichen Entscheidungen oder so weiter. Das ist, also sich so ein bisschen mit Psychologie auseinanderzusetzen, ist richtig interessant einfach, wie so ein Gehirn funktioniert und was da für Mechanismen ablaufen.
Am Freitag, also für uns heute, liegt gerade der öffentliche Nahverkehr lahm, weil die Gewerkschaft Verdi zum Streik aufgerufen hat. Und am Donnerstag, da war der ganze Flugverkehr betroffen. Da haben nämlich die Luftsicherheitskräfte gestreikt. Und am Dienstag haben die Unikliniken gestreikt, also besser gesagt die Ärzte und Ärztinnen, die an der Klinik arbeiten. Ja, und in allen Verhandlungen geht es um Gehälter und Arbeitsbedingungen.
Genau, gefühlt gibt es ja gerade so einen Streik nach dem anderen. Und irgendwie macht es für mich auch Sinn, weil in den letzten Jahren gab es ja einfach eine ziemlich große Inflation, die stabilisiert sich gerade so ein bisschen. Außerdem gibt es ja den Fachkräftemangel, was die Verhandlungsposition von solchen Gewerkschaften natürlich voll verbessert, denke ich mal. Aber deswegen habe ich mich so gefragt, ist es jetzt so der Normalmodus? Geht es jetzt das ganze Jahr so weiter? Und diese Frage gehen wir einfach mal weiter, und zwar an Professor Dr. Thorsten Schulten, der ist Tarifexperte beim Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut. Hallo.
Ja, hallo.
Hallo.
Direkt die Frage, wird denn 2024 das Streikjahr?
Ach, da bin ich mir noch nicht so sicher. Erstmal ist ja die Streiks, die Sie aufgezählt haben, das sind ja alles Streiks, die natürlich sehr öffentlichkeitswirksam sind, weil wir davon betroffen sind. Wenn wir unsere Flüge nicht fliegen oder wenn die Straßenbahn nicht fährt, klar. Oder wenn man beim Arzt länger warten muss, weil das Krankenhaus nur einen Notfallplan hat, klar, dann sind wir davon betroffen. Es gibt ja viele Bereiche, in denen auch Tarifverhandlungen geführt werden, zum Beispiel in den großen Industriebereichen, in den Automobilfabriken, in der Chemieindustrie und so. Da streiken teilweise noch viel mehr Leute. Das kriegen wir auch gar nicht so mit, weil das unseren Alltag gar nicht so tangiert. Von daher, ja, es wird sicherlich noch mehr Streiks geben, auch mehr Beteiligung. Aber vielleicht wird sich das für uns nicht so anfühlen, wie sich das vielleicht gerade anfühlt.
Aber warum häufen sich dann jetzt zumindest die für uns spürbaren Streiks gerade so?
Also ich glaube, der Hintergrund ist schon ganz richtig benannt worden. Der Hintergrund hat natürlich damit zu tun, dass wir in den letzten Jahren historisch hohe Inflationsraten hatten. Und viele Beschäftigte haben doch sehr massive Kaufkraftverluste ihres Lohns erreichen müssen. Und jetzt wollen sie gerne einen Ausgleich für diese Verluste haben. Das heißt, da ist ein bisschen Druck im Kessel, dass die Leute tatsächlich ein gutes Einkommen bekommen. Und in der Tat, hinzu kommt die Situation, dass die Menschen ja auch erleben, wie wichtig sie eigentlich sind, dass sie gebraucht werden, dass sie gesucht werden. Also nehmen wir mal den Nahverkehr. Gerade Busfahrerinnen und Busfahrer ist ein klassischer Beruf. Ne? Die suchen händeringend Leute. Und die dort arbeiten, arbeiten da aber wirklich zu, naja, sehr bescheidenen Bedingungen. Die Löhne sind nicht besonders gut und sie haben lange Arbeitszeiten, lange Schichten. Und sie sagen, nee, wir müssen das verbessern, nicht nur für uns unmittelbar, sondern wir müssen auch verbessern, dass dieser Beruf auch zukünftig attraktiv bleibt. Dass wir auch zukünftig Leute finden, die zum Beispiel als Busfahrerinnen und Busfahrer arbeiten. Von daher ist der Streik gerade in diesem Bereich auch so ein bisschen so eine Verbindung zwischen, ja, es geht um die Interessen der Beschäftigten, aber ein bisschen geht es auch um unser aller Interessen, dass wir zukünftig zum Beispiel einen vernünftigen öffentlichen Nahverkehr haben.
Mhm. Wir haben in unserem Team die Julika, die hat Wurzeln in Frankreich und die lächelt immer so ein bisschen über unsere Streikkultur, so ganz generell, so im Vergleich zu Frankreich, da ist es ja viel extremer meistens. Aber kann man nicht vielleicht sogar jetzt sagen, dass sich da die Mentalität, so wie Sie es jetzt auch beschrieben haben, vielleicht ein bisschen ändert sogar?
Ja, also wobei in Frankreich ist in der Tat ein bisschen eine andere Situation. Ich glaube auch, dass Frankreich das nicht unbedingt ein Ausdruck der Stärke ist, dass die Gewerkschaften dort viel streiken müssen, weil oft ist es ja so, es gibt einfach auch eine andere Tradition, auch was die Arbeitgeberanseite angeht. Oft streiken die Gewerkschaften in Frankreich, damit der Arbeitgeber überhaupt mit ihnen redet. So, damit sie überhaupt als Partner eins genommen werden. Das ist in Deutschland Gott sei Dank hier und da ein bisschen anders. Das heißt, oft Tarifverhandlungen sind eigentlich schon ein normales Ding, wo dann auch die Arbeitgeber die Gewerkschaften als anerkannte Vertretung repräsentieren. Wenn es darum geht, so ein bisschen mehr Gelassenheit zu haben, wenn die Leute dann tatsächlich mal streiken, dann ist wahrscheinlich ein bisschen nach Frankreich schauen nicht so verkehrt. Wobei meinem Eindruck nach, ehrlich gesagt, klar ist das für jeden doof, wenn der Bus nicht fährt oder wenn man wegfliegen wollte und man konnte heute nicht weg. Ja, das ist ärgerlich für jeden individuell. Ich glaube, das Verständnis in der Bevölkerung ist aber insgesamt extrem groß für diese Streiks, weil sie einfach auch sehen oder das im Prinzip doch gut finden, dass da eine Organisation ist, nämlich die Gewerkschaften, die wirklich dafür eintreten, dass die Leute auch gute Löhne haben, gute Arbeitsbedingungen haben. Naja, und da im Zweifelsfall auch mal auf die Straße gehen. Ich glaube, das Verständnis ist dafür sehr, sehr groß. Und wir sollten das, glaube ich, auch so sehen, dass das nichtsfalls auch für unsere Demokratie ja eigentlich eine gute Sache ist, wenn die Leute für ihre Interessen einstehen und auch aktiv was machen.
Das klingt doch wirklich nach einem schönen Fazit. Vielen Dank, Professor Dr. Thorsten Schulten.
Dankeschön.
Gerne.
Die Klimakleber wollen nicht mehr kleben. Das habe ich in dieser Woche tatsächlich als Eilmeldung auf mein Handy gekriegt. So wichtig war das. Die Klimaaktivismusgruppe Letzte Generation hat nämlich ihre Strategie 2024 vorgestellt. Und darin steht eben, wir nutzen jetzt andere Protestformen und kleben uns nicht mehr auf die Straße, um den Verkehr aufzuhalten.
Über die Letzte Generation haben wir hier ja schon oft berichtet. Seit ungefähr anderthalb Jahren sorgen die mit ihren Klebeaktionen für Aufsehen. Aber es gab auch schon einige andere Aktionen, zum Beispiel den Farbangriff aufs Brandenburger Tor. Und ja, also man könnte sagen, die sind damit extrem unbeliebt. Also 85% lehnen die Protestform ab. Das hat letzten Sommer so eine repräsentative Umfrage gezeigt. Und das, obwohl ja Klimaschutz eigentlich für super viele Deutsche ein richtig wichtiges Thema ist und wir mit regelmäßigen Klimarekorden und klimabedingten Umweltkatastrophen eigentlich auch immer mehr merken, wie wichtig das Thema überhaupt ist.
Genau, für uns hat sich so ein bisschen die Frage gestellt, ob das im Nachhinein auch aus Sicht der letzten Generation ein Fehler gewesen sein könnte, sich überhaupt auf die Straßen zu kleben und ob diese Aktionen eigentlich irgendwas gebracht haben. Und darüber sprechen wir jetzt mit Raoul Semmler von der letzten Generation. Er selbst macht auch den Podcast Festgeklebt, eben dem offiziellen Podcast der letzten Generation. Hi Raoul.
Hallo, danke, Hi. Dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, danke, dass du da bist. Vielleicht mal als um dich kennenzulernen. Wie oft hast du denn schon auf der Straße geklebt?
Oh, ich weiß es nicht, wie viele Proteste ich mittlerweile gemacht habe. Da waren Straßenblockaden dabei. Ich habe aber auch Pipelines mit abgedreht, weil das ist ja auch eine super wichtige Sache. Also wirklich zu den VerursacherInnen der Klimakatastrophe zu gehen. Und da sind ja fossile Unternehmen genau die richtigen. Wir waren ja auch vor Banken in Frankfurt zum Beispiel. Banken wie die Deutsche Bank oder die Commerzbank, die da richtig mit dabei sind. Ich habe mich bei Robert Habeck an die Bühne geklebt. Brauchte dafür gar kein Schiff anhalten und den Schiffsverkehr so stören, wie das andere Menschen in der Bevölkerung getan haben. Also ich habe ganz, ganz viele Proteste geleistet und das Interessante war ja immer, dass so Pipelines haben wir zum Beispiel über 30 Mal abgedreht. Und das sind ja auch richtige Strafen, die da kommen können. Deswegen gab es Hausdurchsuchungen und alles und so. Und wie viele Medien haben denn darüber berichtet? Natürlich fährt man nicht so gerne in die Pampa und geht dahin, wo es wirklich, wo es verursacht wird. Und das ist halt das große Problem. Und ich glaube, ein anderes Problem ist, weswegen wir das immer noch weitermachen müssen und auch warum ich heute hier sitze. Ihr habt letzte Woche noch von Klimawandel geredet und ich finde, das ist der Punkt, dass wir immer noch nicht ehrlich darüber reden, dass es Klimakatastrophe heißt, dass wir jetzt schon, ich meine, ihr habt es über Weihnachten miterlebt, die Überschwemmung und alles, also was soll ich sagen, ne? Wir haben einfach jetzt die Scheiße schon am Dampfen und deswegen sollten wir ehrlich sein und auch die Politik und wir müssen jetzt von diesen Fossilen weg hin zu einer gerechten Kultur, so, und zum gerechten Miteinander und dafür braucht es einige Schritte.
Okay, also ihr sagt, der Protest ist weiterhin notwendig. Das, glaube ich, sehen relativ viele so, dass eben mehr getan werden muss, um eben die Klimakrise zu bekämpfen. Aber jetzt nochmal direkt eben auf diese Protestaktion des Festklebens. Wenn ihr das jetzt nicht mehr machen wollt, warum denn nicht mehr?
Wir brauchen viele Menschen. Weil so wie es jetzt ist, ist es ungerecht. In Deutschland besitzen 5 Familien mehr als die ärmere Hälfte der Bevölkerung. So, wir driften als Gesellschaft gerade auseinander. Reiche werden immer reicher, während die Mehrheit der Bevölkerung unter steigenden Lebenskosten leidet, ja? Steigende Lebensmittelpreise und Mieten und so weiter. Und deswegen, natürlich, bieten wir was, wo viele Leute mitkommen können, einfach viel mehr noch mitkommen können. Und wir sehen ja gerade, dass auch der Faschismus eine große Gefahr ist für unsere Demokratie. Und der Faschismus wird natürlich die Klimakatastrophe weiter anfeuern. Und so wie Leute jetzt sagen, wir möchten nicht, dass Freundinnen oder dass ich selber remigriert werde, ja. Also ich jetzt wäre davon nicht betroffen, aber viele in unserem Land halt einfach. Und die AfD leugnet so krass die Klimakatastrophe. Also insofern, das sind alles so Zusammenhänge. Und das haben ganz viele Leute ja begriffen. Und deswegen wollen wir ganz vielen Leuten Möglichkeiten bieten, da einfach mitzumachen. Und das ist zum Beispiel eine ungehorsame Versammlung, wo man sagt, wir gehen jetzt einfach nicht weg von der Straße, wir kündigen es aber vorher an, dass danach nicht die Leute sagen, okay, jetzt kam ich nicht zur Arbeit oder nicht von der Arbeit weg, was ich verstehen kann, wenn man sich dann ärgert. Deswegen können die Leute sich da anders drauf vorbereiten. Und trotzdem müssen wir jetzt aber sagen so, hey, das geht so nicht weiter. Und ja.
Okay, also ihr wollt die Leute jetzt mehr mitnehmen und nicht mehr so vor den Kopf stoßen. Da frage ich mich natürlich, warum kommt ihr jetzt auf diese Idee? Das hättet ihr ja tatsächlich auch schon letztes Jahr irgendwie überlegen können. Weil ich habe so überlegt für mich, ne? Also wenn man so sagt, jetzt sind die Straßenkleberaktionen vorbei, dann kann man ja ein kleines Fazit darunter ziehen. Und wenn ich mir so die Fakten angucke, ihr seid als Organisation wahnsinnig unbeliebt. Berit hat es gerade gesagt, ihr habt auch keine einzige eurer Forderungen durchgesetzt, die ihr vorher aufgestellt hattet. Also zum Beispiel ein Tempolimit. Das gibt es alles nicht. Es wurde auch nicht mal besonders viel über diese Forderungen geredet, sondern immer mehr darüber, wie man euch bestrafen kann oder ob ihr eine gute Organisation seid oder wie schlimm die Protestformen sind oder ob das schon Terrorismus ist und so weiter. Also deswegen war so mein Gedanke, dass diese Nummer halt insgesamt nicht so gut funktioniert hat, einfach diese Protestform. Und man das ja auch schon wirklich vor einem Jahr wusste. Wieso kommt ihr denn jetzt auf diese Idee, dass ihr damit aufhört?
Wir sind immer mehr Leute geworden und wir haben uns verhundertfacht von Leuten, die auf die Straßen gegangen sind und die da harte Repressionen mit auf sich nehmen. Insofern können wir davon sprechen, dass wir viel Zulauf bekommen haben. Und es hat sich immer gezeigt in der Geschichte der Menschheit, dass wenn wir ein großes Unrecht haben, dass Menschen dann in den Widerstand gehen, dass Menschen sich dagegen stellen und dass das natürlich unbeliebt ist. Martin Luther King war damals einer der gehasstesten Menschen in Amerika, als die Menschen vom Civil Rights Movement sich dafür eingesetzt haben, dass POC Menschen einfach mehr Rechte haben, so gleiche Rechte haben wie Weiße, dass sie gemeinsam im Restaurant essen können, im gleichen Bus fahren können. Und also klar zieht man den Ärger auf sich, wenn man den Alltag unterbricht. Trotzdem müssen wir doch was tun. Und Fridays for Future waren vorher auf den Straßen. Es gab Parteien, die gegründet wurden, Petitionen, die unterschrieben wurden. Seit 40 Jahren wird von WissenschaftlerInnen gemahnt, ja. Also, es ist ein friedlicher Weg, den wir gemacht haben. Und ich finde, also, die Sachen, die du gerade gesagt hast, ich finde, das sind Narrative, die du da wiederholst, die von der Bild-Zeitung viel propagiert wurden, die von rechten Politikern, Mitte bis rechts, groß propagiert wurden. Und ich finde das dann irgendwie, finde ich dann auch komische Message an junge Leute, das dann einfach weiter so zu pushen. So. Und da sehe ich auch eine andere Verantwortung bei den Medien. Das ist meine ganz persönliche Meinung.
Aber das war ja so ein bisschen das Fazit, ne? Also die Forderung habt ihr ja faktisch nicht durchgesetzt. Was ist denn dein Fazit der Klimakleberaktion?
Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber es gab letztens einen BürgerInnenrat, wo es um Ernährung ging, wo genau das gefordert wurde, was wir auch fordern. Wo also auch, und auch, dass dieser Rat umgesetzt wurde in der Richtung. So, ein Tempolimit fordern ja auch schon, haben schon viele vorher gefordert und auch jetzt gefordert. Natürlich machen wir deswegen weiter. Also ich meine, wenn du eine riesen Lobby gegen dich hast und Menschen natürlich auch sich nicht ändern wollen, ganz viele, wir es aber machen müssen auf Dauer, was ist denn dann für eine andere Möglichkeit, deiner Meinung nach?
Na, darum würde ich jetzt gar nicht hier reden, sondern es ging ja um das Fazit dieser Aktion selber. Ich habe da jetzt erstmal gar keine Meinung zu, sondern ich frage dich halt mit der Meinung, die eben so im Raum steht, ne? Aber darf ich dich mal in meinen eigenen Worten zusammenfassen, einfach damit ich das richtig gecheckt habe?
Ja.
Du sagst letztlich, dass es diesen Protest braucht. Ich glaube, also da würde ich dir 100%ig zustimmen. Natürlich gehört in einer Demokratie dazu, dass man eben außerparlamentarisch, genauso wie innerparlamentarisch, dass dicke Bretter gebohrt werden müssen und es eben langen Protest geben muss und es immer wieder auch neue Protestwellen, neue Protestformen, neue Protestorganisationen geben muss, damit so ein riesengroßes Thema wie Klimawandel, die Klimakrise, die Bekämpfung der Klimakrise eben auch umgesetzt werden kann. Aber dass ihr einfach keine andere Möglichkeit seht, dass du eben sagst, ja, Fridays for Future so viel, also irgendwie muss was Neues geben und deswegen brauchten wir jetzt eine neue Aktion und es, also dass es einfach keine andere Möglichkeit, dass ihr keine andere Möglichkeit seht und letztlich verzweifelt seid?
Bei uns ist kein Mensch verzweifelt, sage ich jetzt mal so. Teilweise beschäftigen sich bei uns Leute 24/7 mit Strategie. So. Also, weißt du, wir haben so viele Protestformen gemacht, von irgendwie Weihnachtsbaumspitze absägen, Brandenburger Tor anmalen, zu Unis gehen, dort die Unis beschmieren, was teilweise sofort wieder weggemacht wurde, aber trotzdem symbolisch da steht. Es wird immer eine Vielzahl von Protesten geben. Wir gehen auch wieder mehr zu den VerursacherInnen und waren das ja auch in der Vergangenheit, wie wir zum Beispiel bei Flughäfen waren, Pipelines habe ich erwähnt, bei Porsche saß ich selbst schon bei der Jubiläumsfeier und solche Sachen. Also ich weiß nicht, ich meine, man kann uns schön immer versuchen, in eine Ecke zu drängen und so, aber wir sind da einfach unheimlich vielseitig und es gibt auch ein unheimlich vielseitiges Angebot für Leute mitzumachen. Das Witzige ist ja, ne, wenn du sagst, so, okay, jetzt fragen sich alle, sind die verzweifelt oder so, wir haben sehr viel Zulauf gerade bekommen und bekommen gerade auch, also weil Leute voll aufatmen, weil sie immer dachten, das wäre vielleicht Zwang gewesen, bei uns irgendeinen Protest zu machen. Aber es ist es ja faktisch nicht. Und auch vorher musste niemand bei uns kleben. Also insofern hat es einfach nochmal die Tür mehr aufgemacht. Und das hatten wir, bei anderen Bewegungen haben wir das ja auch gesehen, die sich unterschiedlich entwickelt haben. So, es ist einfach ein logischer Schritt, weil wir mehr werden und weil Leute gerade eine politische Wirksamkeit suchen, dass wir da auch mit drauf reagieren. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich auch, dass viele Leute bei uns ja auch jetzt Prozesse haben und es teilweise da auch schwieriger ist. Haftstrafen wurden ausgesprochen und so. Und deswegen ist es so eine Mischung von einerseits natürlich irgendwie gucken, wie kann man es für die Leute noch attraktiver machen und natürlich Mehrheiten mit Gewinn und zum anderen neue Sachen ausprobieren.
Kannst du einmal zum Abschluss eine ganz allgemeine Einschätzung geben? Wie wichtig ist gesellschaftlicher Rückhalt für erfolgreichen Protest? Weil du es beides irgendwie genannt hast. Du hast gesagt, wir wollen jetzt mehr gesellschaftlichen Rückhalt oder so. Und gleichzeitig aber eben auch immer diese Beispiele von zum Beispiel Suffragetten oder so, die natürlich mit viel krasseren Aktionen zum Beispiel das Frauenwahlrecht durchgesetzt haben. Wie wichtig ist gesellschaftlicher Rückhalt für erfolgreichen Protest?
Ich finde, das ist eine super, super Frage. Da müssen wir eigentlich fast eine neue, eine komplette Folge zu machen. Aber um es erstmal kurz zu sagen, Bill Moyers hat dazu, ich glaube, es war Bill Moyers, ganz spannende Grafik dazu gemacht. Das ist der Movement Action Plan, wenn ich mich richtig erinnere. Und das geht halt so in Wellen, ne? Also das ist ähnlich wie jeder gute Kinofilm, hat er irgendwie, gibt es da halt so Wellen. Und irgendwann denkt halt, keine Ahnung, die Hauptfigur, es wird jetzt, jetzt geht's richtig bergab und so. Und dann muss man über bestimmte Klippen gehen. Und dann, genau, und so, das ist mal so. Also das wächst auf die Dauer hin, der Rückhalt. Und deswegen die Zahlen, die du vorhin gesagt hast, ich habe da andere Zahlen, wie der Rückhalt somit aussieht. Aber das ist bei Bewegungen immer ähnlich so. Also das, dass der Rückhalt unterschiedlich ist, aber er auf Dauer wächst. Genau.
Dann schauen wir mal, wie der Rückhalt für die letzte Generation nächstes Jahr aussieht. Ich bin gespannt und kann für uns als Gesellschaft so oder so, egal wie es um die letzte Generation steht, nur hoffen, dass wir diese Klimakrise in den Griff kriegen. Danke dir, Raoul.
Ich danke euch.
Danke. Großbritannien will Einweg-Vapes verbieten. Die britische Regierung findet nämlich, dass die bunten Verpackungen und die ganzen verschiedenen Geschmacksrichtungen junge Menschen zum Rauchen verleiten würden. Das Verbot soll dann 2025 kommen und dann wirklich nur für Einweg-Vapes gelten, also nicht die normalen E-Zigaretten, die man aufladen kann. Aber langfristig will der Premierminister Rishi Sunak Tabak komplett verbieten.
Und das ist ja schon irgendwie ein krasses Zeichen, oder? Wenn der Premierminister selber dieses Thema zur Chefsache gemacht hat. Und ich finde da auch ehrlicherweise mittlerweile den Kontrast zu Deutschland relativ deutlich. In Großbritannien wird ja insgesamt relativ viel gegen Rauchen gemacht. Zigaretten dürfen in Läden zum Beispiel nicht sichtbar sein, sondern nur auf Nachfrage rausgegeben werden. Ich habe tatsächlich Zigaretten letztes Jahr in Großbritannien einmal gekauft. Und dann fühlte es sich voll kriminell an, weil die das dann so unter dem Tresen hervorholen und so.
Das ist in einer braunen Papiertüte durch die Gegend.
Es ist wirklich so ein bisschen so. Und diese Zigaretten sind natürlich auch extrem teuer, einfach weil die dann eine extrem hohe Steuer drauf machen, was auch, glaube ich, aus meiner Sicht eine sehr gute Idee ist, um Leute eben davon abzuhalten zu rauchen. Deutschland insgesamt macht ja eher vergleichsweise wenig gegen Rauchen, also Einweg-Vapes. Es ist nicht mal eine größere Diskussion, ob die verboten werden sollen oder so. Die kann man überall kaufen. Jeder Kiosk und so wirbt ja auch sehr offensichtlich mit den immer größer werdenden Rauchregalen, die man da sieht und so, die sehr bunt sind und Leute offenbar anlocken, da immer mehr zu rauchen und zu vapen und so. Auch große InfluencerInnen halten ihre Vapes in die Kameras und Studien zeigen dann eben auch die Reaktion darauf, nämlich gerade junge Leute rauchen wieder mehr in Deutschland und ich finde es interessant, dass das hier irgendwie keine größere Diskussion auslöst in meiner Wahrnehmung.
Also ein paar Diskussionen gibt es in Deutschland immer mal wieder, die aber eher klein geführt werden. Also zum Beispiel Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen oder die Bundesärztekammer NRW fordern auch so ein Verbot. Aber so richtig in Aussicht ist da eigentlich nichts. Und bei dir da oben gibt es übrigens auch ein Video über die große Macht der Tabaklobby in Deutschland, die vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun haben könnte.
Könnte vielleicht sein. Uns ist aber eure Gesundheit natürlich am allerwichtigsten. Und ich habe das Gefühl, es gibt so eine Unklarheit einfach nach wie vor darüber, ob Vapes nicht eigentlich doch viel weniger gesundheitsschädlich sind als Rauchen und deswegen ja auch irgendwie klar gehen, besser die Leute vapen, als sie rauchen und so. Deswegen haben wir mal bei einem Arzt nachgefragt, wie da genau eigentlich der aktuelle Forschungsstand dazu ist. Dr. Bernd Grabbe ist Arzt für Innere Medizin am Uniklinikum in Steinfurt in NRW und der hat zu E-Zigaretten geforscht und uns eine Sprachnachricht geschickt.
E-Zigaretten werden häufig als weniger gesundheitsschädlich als normale Zigaretten beworben, sind aber sicher nicht risikofrei. Beim Erhitzungsvorgang werden karzinogene, also krebserregende Toxine wie Formaldehyd und Acetaldehyd freigesetzt. Außerdem sind zytotoxische und proinflammatorische Effekte beschrieben. An den Gefäßen verursacht der Konsum von E-Zigaretten Mechanismen, die zu einer Schädigung des Gefäßsystems führen können. Experimentelle und epidemiologische Daten lassen zudem ein erhöhtes Risiko für Lungenerkrankung vermuten. Bisher fehlen jedoch Langzeituntersuchungsdaten komplett. Daher ist das Gesundheitsrisiko des E-Zigarettenkonsums insbesondere auf lange Sicht unklar.
Wir haben dazu mit mehreren Leuten tatsächlich gesprochen und es gab auch noch eine andere Person, die wir jetzt hier nicht als Sprachnachricht haben, die uns aber auch nochmal ganz konkret so als Takeaway-Message gesagt hat. Also Vapen ist natürlich besser als richtiges Rauchen, aber es ist auf jeden Fall schlechter als Nichtrauchen. Ich glaube, das kann man auf jeden Fall mit Sicherheit nochmal so festhalten.
Ich glaube, es kommt immer darauf an, auf welche Richtung man kommt. Ne? Wenn man raucht und wenn man so Kettenraucher ist und dann, um sich abzugewöhnen, erstmal auf Vapes umsteigt, dann ist es besser. Aber wenn man, und das ist ja so das Problem, halt als 15-Jähriger halt gar nicht raucht und dann anfängt, weil es so schön bunt ist und Montana Black das ja auch die ganze Zeit macht, auch mal anfängt irgendwie zu rauchen mit diesen Vapes, so dann ist es natürlich super kritisch, so weil dann werden offensichtlich auch sehr viele Leute verleitet, das dauerhaft zu machen, sich da selber also einfach eine Sucht anzutrainieren und dann vielleicht sogar auf echte Zigaretten umzusteigen.
Die US-Regierung will KI-generierte Pornos besser regulieren und einschränken und das hat was mit Taylor Swift und ihren krassen Fans zu tun. Mal wieder. Diese die
Taylor Swift
sind
gerade omnipräsent überall.
Also letzte Woche wurden nämlich hunderte KI-generierte Nacktbilder von Taylor Swift unter anderem auf X bzw. Twitter und Reddit gepostet, tausendmal geteilt und millionenfach geschaut. Diese Pornos oder also diese Bilder, die waren KI-generiert, also mit einer Software erstellt. Das heißt, es ist nochmal was anderes als Deepfakes, die man vielleicht auch schon kennt, also bei denen einfach das Gesicht auf einen nackten Körper drauf gefotoshoppt wird. Und diese KI-Bilder, die wurden natürlich ohne das Einverständnis von Taylor Swift gepostet. Und eigentlich ist es auch verboten, die auf X zu verbreiten. Und die Plattform hat auch ganze 17 Stunden dafür gebraucht, um die zu löschen. Also allein dafür gab es schon ziemlich viel Kritik.
Genau, und diese Fans von Taylor Swift sind dann eben super schnell auf X oder Reddit eben aktiv geworden und haben massenhaft Konten gemeldet, die die Bilder geteilt haben. Taylor Swift selbst hat dazu sich nicht geäußert, aber laut einer britischen Boulevardzeitung soll sie richtig empört sein und über rechtliche Konsequenzen nachdenken. Aber wie gesagt, das ist nur laut einer britischen Boulevardzeitung, das ist wirklich keine gute Quelle.
Der Journalist Martin Fehrensen, der hat in seinem Social Media Watch Blog ein bisschen was über das Thema geschrieben und der hat quasi zusammengefasst, was wir aus diesem Fall lernen können. Und das finden wir ganz spannend, deswegen erzähle ich das nochmal ganz kurz nach. Ja. Also der sagt unter anderem, dass diese Gefahr von KI-Content beziehungsweise auch Deepfakes, also das kann man da glaube ich zusammenfassen, natürlich nicht neu ist. Aber was so ein bisschen klar wird, also ganz lange wurde ja eigentlich immer nur so in politischen Kontexten davor gewarnt. Also zum Beispiel was Desinformation oder Propaganda in einem Wahlkampf oder so angeht. Dabei sind eigentlich die größten Opfer von solchen Fakes meistens Frauen. Weil nämlich laut Studien 96% aller Deepfake-Videos Pornos sind und in 90% der Fälle sind dann eben Frauen oder Mädchen die Opfer davon. Und zwar nicht nur Prominente, sondern auch unbekannte Frauen und sogar Minderjährige.
Was dann ja nochmal eine andere Art von kritisch ist, ne? Weil jetzt kann eben so eine Taylor Swift-Armee losgehen und alle melden. Das kann halt eine Privatperson nicht machen. Und ja, Fehrensen schreibt auch, dass solche Fakes immer schwerer zu erkennen seien, weil sich die Technologie natürlich einfach schnell verbessert so. Man müsste sich darauf einstellen, dass eben Menschen immer Mittel und Wege finden werden, um technische Blockaden zu umgehen. Theoretisch gibt es wohl solche technischen Blockaden, also irgendwelche Wasserzeichen oder technischen Schutzschilde oder so. Aber bisher haben sich die Tech-Firmen noch nicht so richtig der Sache angenommen. Und ein anderer Punkt ist dann eben noch die Regulierung an sich, die er eben auch fordert, Martin Fehrensen. Die Gesetze in den USA würden nämlich überhaupt nicht ausreichen. Und auch in Deutschland sagen zum Beispiel Hate Aid oder der JuristInnenbund, dass es Gesetzeslücken gibt und Betroffene quasi nicht geschützt sind. Und gerade weil es immer irgendwelche Loopholes geben wird, sind Gesetze halt umso wichtiger, damit man irgendwie mit dieser neuen Gefahr umgehen kann. Weil wie gesagt, es ist, glaube ich, wichtig, dass wenn da Frauen und Mädchen eben die Opfer sind, dass man die auch richtig schützen kann.
Und wir machen wieder ein Nahost-Update. Diese Woche gab es da nämlich zwei große Schlagzeilen dazu. Erstmal ist am letzten Wochenende der Skandal um das UN-Palästinenser-Hilfswerk bekannt geworden. Das nennt man auch UNRWA, also UNRWA, aber es wird auch in einem Wort so ausgesprochen. Und das ist eigentlich mal dafür gegründet worden, die palästinensischen Geflüchteten zu unterstützen, die durch die Staatsgründung von Israel, also schon richtig lange her, ihre Heimat verloren haben. Aber das ist auch nach wie vor einfach ein UN-Hilfswerk, was in Gaza aktiv ist. Und das ist auch eins der größten dort. Und das Wall Street Journal berichtet jetzt, dass 12 Mitarbeiter bei dem Hamas-Terrorangriff am 7. Oktober in Israel mitgemacht haben sollen. Und insgesamt hätten ungefähr so 10% von den insgesamt 12.000 Mitarbeitern im Gazastreifen Verbindungen zu Hamas oder dem islamischen Dschihad. Und ja, das sind natürlich krasse Vorwürfe, die weltweit auch für richtig viel Empörung gesorgt haben. Als Reaktion haben dann direkt mehrere Staaten ihre Zahlungen an das Hilfswerk erstmal eingestellt, unter anderem die USA, Großbritannien, Frankreich und eben auch Deutschland.
Das wird aber dann auch wiederum kritisiert, weil ja jede Hilfe für den Gazastreifen gerade super wichtig ist und die Bedingungen, die Lebensbedingungen da vor Ort ja wirklich kritisch sind. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, sagt, wenn die Organisation ihre Arbeit nicht mehr machen könne, dann wäre das eine Katastrophe. Deshalb ruft der WHO-Chef alle Länder auf, weiter zu zahlen.
Ja, und Außenministerin Annalena Baerbock, die will erstmal warten, bis der Skandal von der UNO aufgeklärt wird. Und es ist jetzt nicht so, dass einfach die Zahlungen dann einfach gar nicht mehr passieren, sondern stattdessen bekommen die anderen beiden Hilfsorganisationen vor Ort jetzt erstmal mehr Mittel. Das sind einmal das Rote Kreuz und auch das UNO-Kinderhilfswerk. Aber das Problem ist einfach, dass die gerade in Gaza gar nicht mehr die Möglichkeit haben, ihre Hilfsgüter überhaupt noch zu verteilen und dass eben halt diese UNRWA eigentlich die einzige ist, die überhaupt noch die Kapazitäten und die Strukturen dafür hätte.
Genau, wir kommen nochmal zu einer zweiten Meldung aus dieser Woche. Es könnte nämlich sein, dass es bald einen neuen Deal zu einer Geiselfreilassung und einer Feuerpause zwischen Israel und der Hamas gibt. Die USA und Katar sagen nämlich, dass die Verhandlungen Fortschritte machen und sind jetzt vorsichtig optimistisch.
Auch hier wieder ein amerikanisches Medium, auf das wir uns beziehen. Die New York Times hat sich auf US-Regierungskreise bezogen in einem Artikel und von einem möglichen Entwurf für den Deal berichtet. Der könnte so aussehen, dass die Hamas mehr als 100 Geiseln freilässt und Israel dafür etwa 2 Monate nicht angreift. Diese 2-monatige Pause könnte dann in 2 Phasen gestaffelt werden. In den ersten 30 Tagen sollen weibliche, ältere und verletzte Geiseln freigelassen werden und parallel dazu sollten dann beide Seiten über eine 2. Phase verhandeln, in der dann alle weiteren noch freigelassen werden können. Netanyahu hat aber auch schon in einer Videoansprache angekündigt, dass er sich auf den Deal nicht um jeden Preis einlassen würde. Also er wäre zum Beispiel nicht dazu bereit, dafür tausende palästinensische Gefangene freizulassen. Außerdem fordert er, dass die Arbeit von der UNRWA, also diesem UN-Hilfswerk, über das wir gerade gesprochen haben, in Gaza beendet wird.
Und wir müssen zum Abschluss dieses Blogs noch ein kurzes Update von letzter Woche geben. Ihr hattet ja in der letzten Folge angekündigt, dass der Internationale Gerichtshof eine erste Entscheidung fällen würde rund um den Vorwurf von Südafrika, dass Israel einen Genozid verüben würde. Diese Entscheidung wurde letzte Woche am Freitagnachmittag tatsächlich veröffentlicht. Und ich fand es erstaunlich, wie unterschiedlich die Reaktionen verschiedener Medien waren und wie unterschiedlich auch die Überschriften waren, die sie dann dazu gewählt haben. Ich glaube, dazu muss man erstmal insgesamt verstehen, dass es jetzt noch gar nicht darum ging, ein finales Urteil zu fällen, ob das jetzt ein Völkermord war oder nicht, weil sowas dauert einfach jahrelang, bis man so ein Urteil fällt. Sondern es wurde jetzt erstmal entschieden, ob diese Verhandlungen überhaupt sinnvoll sind und ob die jetzt so richtig reinstarten und dabei dann schon mal so eine erste Einschätzung quasi abgegeben. Und ja, offenbar gibt es wohl so viele Hinweise, dass man das jetzt untersuchen will, ob das ein Völkermord ist, was ja schon an sich ein krasses Zeichen ist. Allerdings sagt der Internationale Gerichtshof auch, dass die Angriffe von Israel gegen die Hamas im Gazastreifen grundsätzlich legitim seien. Israel bezieht sich ja auf sein Selbstverteidigungsrecht. Also ein Ende der Kämpfe wird nicht direkt gefordert, aber eben eine Feuerpause. Und Israel müsse jetzt alles erstmal dafür tun, dass die Zivilbevölkerung nicht zu Schaden kommt und eben ein Genozid auf jeden Fall verhindert wird. Also da wurde dann doch schon auch Israel in die Pflicht genommen von diesem Urteil. Das ist also insgesamt ein relativ differenziertes Urteil, aus dem jetzt irgendwie jeder eben liest, was er will. Südafrika sagt auf jeden Fall jetzt schon, Israel ignoriert das einfach, wozu sie da aufgefordert wurden und macht weiter wie bisher. Israel sagt aber eben, das Selbstverteidigungsrecht wurde ja bestätigt.
Wir machen noch eine Runde Kurz-Kurz-News. Und diesmal,
die gibt's noch weiter.
Ja, die gibt's weiter. Und diesmal sind die aber alle, haben die was mit Technik zu tun.
Cool. Wir fangen mal an mit dem US-Startup Neuralink. Die haben zum ersten Mal einen Chip in ein menschliches Gehirn implantiert. Das ist ja diese Firma von Elon Musk. Darüber wurde auch ganz viel geredet. Und ja, nach der OP geht es der Person gut. Das hat Elon Musk auf Twitter gesagt. Die Person, an der operiert wurde, ist querschnittsgelähmt und soll jetzt mit diesem Chip durch Gedanken unter anderem ihr Handy bedienen können oder Nachrichten schreiben können. Es kann aber noch einige Monate dauern, bis dieser Patient das wirklich gelernt hat. Das Ziel von Neuralink ist es, weiteren Menschen mit Einschränkungen zu helfen. Expertinnen schätzen die Erfolgschancen eigentlich als ganz realistisch ein. Davor wurde der Chip an Affen getestet und die Ergebnisse waren sehr vielversprechend. Und man muss aber auch sagen, Neuralink ist jetzt nicht die einzige Firma, die an sowas forscht. Und es gab auch schon andere Chips, die in irgendwelche Gehirne eingepflanzt wurden. Also jetzt glaube ich, vor allem deswegen eine Meldung geworden, weil Elon Musk dahinter steckt und am Ende ist es auch ganz viel Marketing.
Na und es ist auch einfach irgendwie eine krasse Vorstellung, finde ich nach wie vor. Also ich glaube auch, dass das einfach Leute emotional macht, sich vorzustellen, man hat so einen Chip im Kopf, also allein die OP und dann aber eben auch das, was man damit vielleicht irgendwann können soll, ist irgendwie auch krass. Grenzt so ein bisschen
voll,
so an Gedanken.
Das ist doch die Vorstellung, oder? Wenn man so als 5-Jähriger gedacht hat, wie wird das Leben, wenn ich, was weiß ich, in 20 Jahren sein?
Na, mit 5 habe ich doch nicht so weit gedacht.
Ich habe sofort an Chips gedacht. Alle Autos fliegen, ich werde die ganze Zeit von Robotern bedient und ich habe einen Chip und muss nicht mehr mein Handy vor mich halten.
Ich hatte gehofft, dass ich mich dann irgendwann beamen kann, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen.
Das wäre aber geil.
Okay, wir machen weiter mit dem Streit zwischen TikTok und Universal, dem Musiklabel. Der eskaliert nämlich gerade, oder der ist schon eskaliert. Ab Februar, also ab jetzt, sollen keine Songs mehr von Universal auf TikTok verfügbar sein. Und das sind echt viele Songs von vielen weltbekannten KünstlerInnen. Am Donnerstag ging es dann schon los. Also da wurde unter anderem Musik von Taylor Swift und Drake bei Suchanfragen nicht mehr angezeigt. Und jetzt nach und nach werden eben diese ganzen KünstlerInnen runtergenommen. Und der Grund ist, dass sich Universal und TikTok nicht auf neue Lizenzen einigen konnten. Universal wollte mehr Geld für die KünstlerInnen raushandeln, aber TikTok wollte nicht mehr zahlen. Und für die KünstlerInnen heißt es halt jetzt einfach weniger Einnahmen und auch keine Plattform mehr, um ihre Songs zu verbreiten oder auch überhaupt erst durch TikTok-Trends so richtig durchzustarten. Das ist ja durchaus auch öfter mal passiert. Für TikTok könnte es natürlich auch ein bisschen wehtun, weil die dann einfach viel, viel weniger Musikauswahl haben. Aber ja, ich glaube nicht, dass Leute weniger anfangen, jetzt TikTok weniger zu nutzen dadurch.
Ja, aber ich glaube, am Ende profitieren halt beide Seiten davon. Deswegen wird sich wahrscheinlich relativ schnell irgendeine Einigung finden lassen.
Ich glaube auch.
Ist halt jetzt so ein bisschen klassisches Verhandlungspoker. Und man, also es ist ja letztlich sehr vergleichbar mit einem Streit.
Das habe ich auch gedacht, also, witzigerweise.
Passt da irgendwie rein.
Ja.
Und am Ende ist es halt Verhandlungen. Die legen halt jetzt mal ihre Macht auf den Tisch. Dritte Meldung noch in den Kurz-Kurz-News. Es gibt neue EU-Vorschriften, die Apple zwingen, den App Store auch für andere Apps zu öffnen. Das wurde schon länger beschlossen, weil die EU so fairen Wettbewerb schaffen will. Bisher konnte Apple nämlich alleine entscheiden, welche Apps in den App Stores geladen werden können. Und das muss sich jetzt eben ändern. Aber das Ganze läuft ein bisschen anders, als man das erwartet hat. Apple hat sich dann nämlich ein Loophole ausgedacht, wie das ab März dann laufen könnte. Und zwar kann man dann nicht einfach so wie im Google Play Store Apps aus allen beliebigen Quellen laden, sondern Apple will, dass andere Anbieter im App Store ihre eigenen Mini-Stores einrichten können. Das wiederum müsse aber bestimmte Standards einhalten. Die Entwickler müssten eine $1 Million Bürgschaft und Provision an Apple zahlen. Und ja, so behält Apple halt am Ende doch wieder die Kontrolle. Es könnte aber auch sein, dass Apple dabei eben nicht durchkommt. KritikerInnen bezweifeln nämlich, dass das der EU als fairer Wettbewerb durchgehen würde. Und deswegen könnten die sich da vor Gericht irgendwann wiedersehen.
Und wir haben noch eine mini neue Kategorie, die wir mal austesten wollen. Und zwar wollen wir jetzt ganz am Ende immer noch einen ganz kleinen Ausblick auf die nächste Woche machen und was da wichtig werden könnte. Das können wir natürlich auch nicht immer zu 100% sicher sagen. Aber wir wollen immer gucken, dass wir so Daten finden, die irgendwie wichtig sein könnten, damit ihr schon ein bisschen mitreden könnt nächste Woche und nicht auf uns warten müsst, bis wir am Freitag dann erst wieder alles zusammenfassen.
Ja, das ist ja jetzt hier gerade die erste Februarfolge. Das heißt, der Black History Month ist gerade frisch gestartet. Vor allem in den USA, Kanada und Großbritannien wird in diesem Monat an die schwarze Geschichte erinnert. Inzwischen bekommt er aber auch in Deutschland immer mehr Aufmerksamkeit. Das heißt, ihr werdet vielleicht in irgendwelchen sozialen Netzwerken immer mal wieder an solchen Infos vorbeiscrollen. Und die Idee ist eben, dass im Februar Geschichte, Kultur und Errungenschaften von schwarzen Menschen gewürdigt werden. Der Monat soll dann dazu einladen, sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich dazu zu informieren.
Und aktuell laufen die finalen Abschlussverhandlungen für den Bundeshaushalt 2024. Die gehen am Samstag zu Ende. Das heißt, nächste Woche ist der Haushalt für dieses Jahr dann wirklich festgezurrt und es ist klar, welche Bereiche wie viel Geld bekommen und was das auch für uns bedeutet. Und es könnte sein, dass wir hier nächste Woche da auch nochmal drüber sprechen werden. Ich finde es aber auch tatsächlich auch aus so einem persönlichen Ding spannend, weil ich mehrere Menschen kenne, die so im Kulturbereich arbeiten, die und zum Beispiel alle jetzt noch darauf warten müssen, ob ihre Projekte bewilligt werden oder nicht. Und da hängen natürlich auch irgendwie einfach so bisschen Projekte und Existenzen mit dran.
Und um den großen Bogen zum Anfang der Folge noch zu spannen, es sind natürlich auch für dieses Wochenende wieder relativ viele Demos gegen Rechtsextremismus und die AfD angekündigt. Die werden wir jetzt nicht alle nennen, welche das sind, aber das findet ihr bestimmt raus. Das war's mit den Themen für diese Woche. Schreibt uns gerne, wie ihr die Folge findet. Am leichtesten ist es immer, wenn ihr hier bei Spotify in den Shownotes die Fragen beantwortet, aber ihr könnt natürlich auch eine DM über den Funk-Insta-Kanal schreiben oder uns eine Mail schreiben an info@funk.net. Das kommt bei uns alles an und wir lesen jede Kritik und freuen uns darüber und verändern ja eben auch immer mal wieder was. Deswegen sagen wir Danke an alle, die zugehört haben. Mein Name ist Leo.
Ich bin Berit.
Wir sind Funk. Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF. Und als Infotier haben wir diese Woche das schottische Hochlandrind. Sieht sehr süß aus. Ciao.
Tschüss.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Es gibt viele Gründe, in die Politik zu gehen. Macht, Geltungsdrang, für manche auch Geld. Eins trifft aber auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben.
Aber wie viele dieser Pläne lassen sich überhaupt umsetzen? Oft enden sie in halbgaren Kompromissen mit den Koalitionspartnern oder werden gar nicht umgesetzt. Was, wenn das anders wäre? Absolute Mehrheiten kommen in der Politik heute kaum noch vor. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären Ihre drei wichtigsten Projekte, wenn Sie mit Ihrer Partei alleine regieren könnten?
Absolute Mehrheit ist ein Gespräch über politische Visionen. Jede Woche reden wir, Alina But, Viktoria Reichelt und Jan Schimpmann, mit den spannendsten politischen Köpfen Deutschlands. Wir sprechen über Ihre Überzeugungen und Werte und vor allem darüber, wie Sie persönlich das Land nach vorne bringen würden, wenn Sie die Chance dazu hätten.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.